Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Heute wieder mit zahlreichen Themen mit dabei, unter anderem Mathis Tell, der kurz vor dem Bayern-Abschied steht. Auch ein Verkauf kommt da in Frage. Außerdem geht die Talenteflucht weiter, auch ein weiterer Name mit Adam Asnou steht wohl vor dem Abschied bei den Bayern und wir blicken selbstverständlich auf die Champions League Playoffs. Da haben die Bayern jetzt ihren Gegner zugelost bekommen, Celtic Glasgow. Da sprechen wir natürlich auch darüber, über den Gegner, über die Chancen der Bayern und über zahlreiche weitere Themen. Mit an meiner Seite Virko und Sebastian, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Die Woche sehr turbulent in der Champions League. Hat man eben dann nur die Playoffs erreicht. Rund um die Champions League ist aber das klare Thema, was das Ganze überschattet hat, Mathis Tell. Stand überraschenderweise in der Startelf nur um wenige Stunden danach, sich einerseits vor der Südkurve zu verabschieden, andererseits aber eben die Verantwortlichen auch schon mehr oder weniger den Abschied verkündet haben. Dann haben wohl die Leitungen von Max Eberl geglüht. Es gab Anrufe aus der ganzen Welt, kann man schon fast sagen, egal ob aus Saudi-Arabien oder England. Jetzt hat sich da auch schon ein Favorit herauskristallisiert mit Tottenham. Es werden schon Summen genannt, bis zu 60 Millionen Euro. Also es scheint ja alles sehr konkret. Virko, Frage an dich. Sollten die Bayern es überhaupt machen? Ich meine, nach wie vor hat man ja wahrscheinlich noch die Möglichkeit, die Reißlinie zu ziehen und Tell das Vertrauen auszusprechen. Wie siehst du die ganze Thematik?
Ja gut, ich glaube, egal was ich sage, ist die falsche Antwort. Also wenn man sich mal so die Kommentare und die Reaktion der Bayern-Fans anschaut, sowohl bei uns unter den einzelnen Beiträgen auf der Webseite oder auf X oder wo auch immer, die Fans sind gespalten. Es gibt einen Großteil, die sagen, klar, für das Geld, für die kolportierte Ablöse stehen ja 60 Millionen Euro im Raum, musst du einen Kaderspieler, einen Reservisten verkaufen. Andere sagen, nein, das geht nicht, das wäre sozusagen Ausverkauf der Zukunft, Riesentalent, den muss man sozusagen weiter bei sich behalten, beziehungsweise dafür nicht fest abgeben. Ich bin ehrlich, ich bin auch gespalten. Also ich war lange Zeit ein riesengroßer Tell-Fan. Mir hat der letzte Saison mit seinen Joker-Einsätzen sehr, sehr gut gefallen. Es ist so ein Typ, der, wenn er reinkommt, alles gibt. Außerhalb vom Platz ist er gefühlt schon seit 10 Jahren beim Club. Also egal wo, du siehst und liest von ihm überall nur Mirza Mir. Also er hat sich auch sehr, sehr schnell in die Fanherzen gespielt, beziehungsweise ja, irgendwie da einen Platz gesichert. Auf der anderen Seite, bei 60 Millionen komme ich auch ins Grübeln. Also wir dürfen nicht vergessen, der FC Bayern ist kein klassischer Ausbildungsverein und da hast du wenige Chancen und musst dich zeigen. Und ich bin der Meinung, der Tell hatte durchaus seine Chancen. Natürlich waren die ganzen Trainerwechsel nicht zu seinen Gunsten, muss man auch ganz klar sagen. Er hat bisher keinen Trainer gehabt, der ihm wirklich das Vertrauen wirklich ausgesprochen hat, sondern er muss immer wieder um seine Zeiten kämpfen. Aber er hatte schon seine Spots auch in dieser Saison und die Einsatzzeiten, die er bekommen hat, die hat er einfach nicht genutzt. So. Und natürlich kann man sagen, er müsste öfter spielen, er müsste länger spielen, aber ich habe da meine Zweifel, ob das wirklich was gebracht hätte. Man muss ihn auch richtig einsetzen, du musst auch das Vertrauen vom Trainer spüren, nur zu spielen hilft dir vielleicht dann in dem Fall auch nicht. Und dementsprechend sind dann 60 Millionen Euro schon eine Ansage. Man darf nicht vergessen, wenn man über den Namen Tell spricht, spricht man nach zeitgleich in München über den Namen Nkunku. Und der wäre natürlich, wenn der sozusagen als Ersatz oder im Gegenzug kommen würde, weil man ja da einfach wieder das Geld hätte und einen Kaderplatz, dann wäre das natürlich eine Ad-Hoc-Verstärkung, die du sofort reinschmeißen könntest. Der Mann verfügt über Bundesliga, Champions League, Premier League-Erfahrung. Das wäre nochmal eine ganz andere Rolle, als die Tell hätte. Das wäre so ein bisschen, ja, so eine Wette auf den kurzfristigen Erfolg, Stichwort Finale de Home. Tell ist wahrscheinlich eher die langfristige Wette. Und deswegen bin ich da echt gespalten. Also natürlich hoffe ich auf ein Finale daheim, auf einen Erfolg, aber ich will mir auch nicht für den potenziellen kurzfristigen Erfolg die Zukunft verbauen. Und deswegen würde ich jetzt in den Mittelweg gehen. Ich würde sagen, Tell im Winter verleihen, auf keinen Fall verkaufen. Einen festen Verkauf wäre für mich auch bei der Summe, wir dürfen nicht vergessen, der FC Bayern braucht im Winter nicht das Geld, beziehungsweise allgemein braucht man nicht unbedingt diese 60 Millionen, wäre für mich schon ein Schritt zu weit. Also eine Leihe mit vielleicht einer Kaufoption maximal in der Range, die gehandelt wurde, damit könnte ich leben. Alles andere würde sich für mich wie ein Verlust anfühlen und wäre auch ein Stück weit, wenn man ehrlich ist, ein Eingeständnis der Bayern. Man hat ihn vor 2 Jahren, hat man ihn geholt für auch viel Geld, 20 Millionen Euro. Man hat damals gesagt, eins der größten, wenn nicht das größte Sturmtalent in seiner Altersklasse. Nagelsmann hat gemeint, es ist ein 40-Tore-Stürmer pro Saison in Zukunft. Und jetzt, 18 Monate später oder 2 Jahre später, willst du ihn gleich verscherbeln beim erstbesten Angebot. Und was mich ein bisschen stutzig macht und wo ich auch ins Grübeln komme, ist, In München schafft man es, Tell nicht zu integrieren oder man vertraut nicht an nie auf ihn. Aber komischerweise klingelt das Telefon von Max Eberl komplett durch und alle wollen ihn, alle melden sich. Also was übersehen die Bayern? Frage ich mich da. Also wenn, ist er nicht gut genug für Bayern oder ist man da zu ungeduldig? Und deswegen würde ich sagen, sollte man dem noch ein bisschen Zeit geben und jetzt nicht im Winter irgendwie das schnelle Geld mitnehmen.
Was denn? Die gleiche Frage an dich. Leihe oder Verkauf? Ich meine, gerade eine Leihe ins Ausland ist natürlich auch fraglich, wie viel Sinn es macht. Wir haben ja schon in vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass auch ein halbes Jahr wahrscheinlich gar keinen Sinn machen wird. Heißt, wir reden hier über 1,5 Jahre. Wie siehst du den Standpunkt? National, international, Leihe, Verkauf? Womit machen die Bayern das beste Geschäft?
Ich sehe es finanziell da so ein bisschen wie Weko. Also als ich dann gehört habe, 60 Millionen sind da im Spiel, da würde ich dann schon auch fast verkaufen. Man darf nicht vergessen, ein bisschen was geht auch noch an seinen Ausbildungsverein oder ein guter Teil geht noch an seinen Ausbildungsverein, 10-15% an Stade Rennes. Das heißt, von den 60 Millionen bleiben dann nicht ganz so viel übrig, aber das ist schon gutes Geld, wenn man sich überlegt, dass er damals so, ich glaube, um die 20 Millionen gekommen ist. Korrigiert mich, aber da macht man dann schon einen guten Schnitt. Wie viel hat er gekostet, als er damals gekommen ist?
20 Millionen hat man gezahlt und klar kommen noch ein paar Boni hinzu, aber die hat er, ja. Oder haben die Bayern nicht wirklich ausgereizt gehabt?
Dann lässt man ihn ein paar Mal spielen. Man macht jetzt da auch nicht, auf der anderen Seite spart man jetzt nicht allzu viel Gehalt ein. Gut, er hat einen neuen Vertrag gekriegt, aber er ist nicht einer dieser Topverdiener, also da spart man sich nichts. Und ich denke halt, der Zug im Profifußball fährt halt so schnell. Jetzt gilt er als das Talent. Dann kommen im nächsten Jahr schon wieder 2-3 neue Talente nach München und dann hat man Hoffnungen auf die. Natürlich ärgert man sich und ich glaube, die anderen Vereine haben halt großes Interesse, weil man auch mal dachte, Tell wird der neue Mbappé und dann möchte man natürlich nicht der Verein sein, der ihn dann mit 19-20 verkauft hat. Also er ist immer noch eine heiße Aktie, aber ich denke, wenn man 60 Millionen kriegen kann, auch mit Blick dann auf Neuverpflichtungen spätestens im Sommer, würde ich das Geld eigentlich mitnehmen in dieser Höhe.
Ja, bei Tell ist ja jetzt ganz klar der Standpunkt, dass er durchaus seine Chancen hatte, um sich zu beweisen und vor allem jetzt unter Kompanie diese Chance nicht genutzt hat, egal ob wir über die Saisonvorbereitung reden oder jetzt auch den späteren Verlauf, wo er bisher auch keine Scorer sammeln konnte als Flügelspieler, während ein schwacher Leroy Sané, ein schwacher Seth Gnabry und auch ein schwacher Coman dies tun konnten, hat er sich eben trotzdem nicht durchgesetzt. Jetzt haben wir aber auch noch weitere Talente, die auf der Flucht sind, einen weiteren großen Namen, der eine große Ausbildung genossen hat, in der La Masia in Barcelona nach München gewechselt ist und noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sich in München zu beweisen. Der Name Adam Aznou ist jetzt auch urplötzlich in Verbindung gebracht worden mit einem Transfer. Da haben die Bayern auch mal auf eine Leihe angespielt. Jetzt heißt es ja aber auch im Umfeld, dass womöglich ein permanenter Transfer eine Möglichkeit wäre, wenn ihm eben keine klare Perspektive aufgezeigt wird, die jetzt fehlt. Siehst du da eine Talentflucht in München? Und ist Tell vielleicht das erste Dominostein, was gefallen ist, Sebastian?
Ja, jetzt muss man erst mal schauen, ob er weggeht. Aber es ist halt einfach faktisch so, dass es wahnsinnig schwierig ist, für solche Talente wirklich sich beim FC Bayern durchzusetzen. Klar, da kann man sagen, ja, das ist ein Top-Verein, das ist ein Champions-League-Verein. Ich möchte aber schon auch hinweisen auf den FC Barcelona, wo Aznou eben hergekommen ist. Da spielen viele Spieler aus der Jugend, sehr viele junge Spieler. Das treibt auch Hansi Flick immer mehr an. Und am Ende ist es ja doch erfolgreich. Also in der Champions League sind die auf Platz 2 jetzt gelandet nach der Ligaphase. Die Bayern auf Platz 12, also es ist schon nicht unbedingt schlecht, den Jungen mal eine Chance zu geben, aber beim Bayern ist es gerade schwierig, jetzt gerade für den Aznou. Der muss sich durchsetzen gegen einen Alphonso Davies, der einfach eine starke Saison gespielt hat. Und da kriegt man einfach wenig Spielzeit und wenig Möglichkeiten, ranzukommen. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, diese Spieler, die sehr, sehr jung zum FC Bayern kommen, die werden nicht nur gesehen als mögliche Spieler für die erste Mannschaft, sondern so hart es klingt, so Spieler, junge Fußballprofis sind halt mittlerweile auch ein Investitionsobjekt. Das heißt, du kaufst sie für einen gewissen Preis und versuchst halt auch zu wirtschaften mit ihnen. Das heißt, sie auch mal teurer zu verkaufen. Das hat in der Vergangenheit auch ein paar Mal gut funktioniert, wenn wir an Zirkzee denken, wenn wir an den Tillmann denken, wo die Bayern dann am Ende schon ein paar Millionen Schnitt gemacht haben, also einen Gewinn gemacht haben. Und die Bayern haben ja immer wieder betont, der FC Bayern ist kein Club, der einem Investor gehört, der einem Scheich gehört. Die müssen auch irgendwie schauen, dass sie Geld verdienen. Und es gibt ja viele Spieler, wenn ich jetzt auf einen Iran Kunda schaue, auf einen Kusi Asare, die spielen dann doch nur in der zweiten Mannschaft oder werden dann verliehen. Da hofft man vielleicht einfach dann am Ende, dass man mit einem Plus rausgeht, dass man die Gehälter bezahlt hat und immer noch ein paar Millionchen Plus macht. Und wenn dann einer oder zwei das mal schaffen und dann der neue Thomas Müller werden, dann ist es gut. Aber ich denke, das ist schon, der ganze Campus ist auch in sich irgendwie ein Geschäftsmodell. Und da schaut man, dass man halt auch Spieler wieder gut verkaufen kann. Und bei Arsenal wird man sehen, es ist einer, der sich auf Dauer durchsetzt. Eberl hat auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass er ihn schon als den Linksverteidiger der Zukunft sieht. Aber die Konkurrenz ist halt einfach riesig und dann kann es immer wieder sein, dass so Talente im FC Bayern verlassen. Und da muss man halt auch sehen, dass man einen guten Preis dafür kriegt.
Also es kann einen sehr interessanten Namen genannt, Max Eberl, der Sportvorstand der Bayern, der im Endeffekt auch im Hintergrund die Fäden zieht, da natürlich auch die langfristige Ausrichtung des Vereins in gewisser Weise zu verantworten hat. Jetzt natürlich genauestens abwägen muss, ob er Tell für 60 Millionen verkauft und das Geld dann woanders reinvestiert, ob Tell nicht in Zukunft einen größeren Wert für die Bayern haben könnte. Jetzt ist es aber so, dass zeitgleich mit den ganzen Transfergerüchten, mit der Unruhe, die vor dem Deadline Day auftritt, auch Berichte veröffentlicht wurden, dass Max Eberl selbst jetzt auch in München schon unter Druck steht. Er hat viele Baustellen, an denen er gerade arbeiten muss. Wenige Baustellen davon sind bisher geschlossen, sage ich mal. Viele Sachen, viele Zukunftsfragen sind noch offen. Der Druck ist weiter da. Vieco, was wird ihm denn konkret vorgeworfen?
Ja, es gab einen Bericht vom Kicker, der quasi vermeldet hat, dass Eberl unter Beobachtung steht. Dabei geht es vor allem um die Frage der Vertragsverlängerung, sprich, warum zieht es das Ganze so? Es gibt wohl Stimmen aus der Vereinsspitze, die gesagt haben, dass Eberl da eine zu weiche Handhabung hatte. Er hätte Fristen setzen müssen. Diesen Gedankenweg und diese Argumentation ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir sind jetzt im Februar bzw. Anfang Februar. Wir haben noch keine Verlängerung offiziell, nicht mal die von Manuel Neuer, die quasi am einfachsten gilt. Das ist quasi ein Kritikpunkt. Der andere Punkt, den man aus dem Bericht rausnimmt, ist, dass die Kommunikation intern wohl nicht ideal läuft, sprich die Wege zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, dass Eberl wohl sehr schnell oder in den Verhandlungen mit den Spielern eigentlich schon vorangeschritten ist, dann aber den Aufsichtsrat vor veränderte Tatsachen mit sehr, sehr hohen Gesamtpaketen sozusagen gestellt hat. Also er hat wohl, im Sommer gab es wohl schon eine Einigung auch mit dem Davis-Berater, auch in dem gleichen ungefähr Volumen wie jetzt. Und den Deal soll der Aufsichtsrat abgelehnt haben, weil er da quasi so ein bisschen überrumpelt wurde mit den hohen Gehaltssummen. Warum wurde man überrumpelt? Weil man eigentlich zu Saisonbeginn oder zu Eberl-Antritt die Marschroute gegeben hat, die Gehaltskosten müssen senken. Und dann kam quasi Eberl mit dem ersten Vertragsangebot oder dem ersten Deal und das war halt ein XXL-Vertrag über 100 Millionen Euro für 5 Jahre bei Davis, den sie jetzt dann komischerweise ein paar Monate später doch noch abgesegnet haben. Also das ist sozusagen der zweite Kritikpunkt. Und der dritte Punkt ist, oder greift drauf auf, ist, dass er einfach bei den Verhandlungen nicht diese Sparziele oder diesen Sparkurs sozusagen einhält. Da würde ich ihn aber schon ein Stück weit in Schutz nehmen. Also das mit der Kommunikation können wir natürlich von außen nicht wirklich bewerten. Den Zeitpunkt, diese Zeitkritik, er kommt nicht in die Pötte, da kann ich sogar mitgehen, weil es einfach, das ist seine Aufgabe. Er wusste, als er im März gekommen ist, wann die Verträge auslaufen. Er wusste, dass er eine Priorität hat. Und jeder weiß, je länger die Verträge nicht verlängert werden, umso mehr Unruhe herrscht im Verein, um den Verein. Und desto mehr lenkt es vom Sportlichen ab. Wir sehen ja, Kompany ist sehr, sehr genervt, wenn es um diese Fragen geht, die nicht um Sportliche handeln. Es gibt auch einen Grund, warum Eberl und Freund jetzt in dieser Saison neben Kompany bei den PKs sitzen. Kompany so gesagt hat am Anfang, das, was Tuchel und Nagelsmann gemacht haben, alle 3 Tage bei der PK, das tue ich mir nicht an, weil es dann nämlich gerade um diese Themen gegangen sind. Aber dennoch, also wir sind jetzt quasi erst fast ein Jahr hier und hat eigentlich, was die Vertragsverlängerung angeht, ist er relativ, tritt eigentlich auf der Stelle, wenn man ehrlich ist. Und wie gesagt, das Thema mit den Gehältern, da will ich ihn in Schutz nehmen, weil man darf nicht vergessen, der FC Bayern hat den Anspruch, nicht nur, wenn das Finale zu Hause ist, daheim, sondern auch darüber hinaus, immer ins Finale zu kommen, in die Champions League zu kommen oder weit zu kommen. Und zeitgleich will man aber für einen schmalen Taler einen Top-Kader aufstellen, der sozusagen mithalten kann gegen die Investorenclubs. Und das beißt dich irgendwo. Das muss man ganz klar sagen. Also du kannst nicht dem Trainer ins Hausaufgabenheft schreiben, gewinnen uns die Champions League oder das Triple und zeitgleich bist du nicht bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Das ist, sage ich mal so, diese, dieses Problem, zwischen dem er auch liegt. Und man darf, fairerweise muss man auch sagen, Eberl hat sehr, sehr viele Altlasten übernommen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, weil wir über Spieler, über Menschen sprechen, aber das ist nun mal so. Der FC Bayern hat sehr, sehr viele, ich nenne sie jetzt mal schlechte Verträge mit Spielern, die einfach ihre Leistung nicht mehr bringen, die zwar verdiente Spieler sind, die Titel gewonnen haben, aber die, wenn man ehrlich ist, seit mindestens 18 bis 24 Monaten nicht mehr die Leistung bringen und das Budget sehr, sehr belasten. Wir kennen alle die Namen, das fängt an von Leon Goretzka, geht über Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané. Da muss sich Eberl, oder da hat Eberl auch die klare Aufgabe, sich zu trennen. Aber was willst du machen, wenn die Spieler Verträge haben? Also du kannst niemanden zwingen zu gehen. Und gerade die Spieler Goretzka, Coman und Gnabry sind alles Verträge, die noch mindestens ein Jahr bzw. 18 Monate gehen. Und wenn die Nein sagen, dann musst du die quasi bezahlen. Und deswegen ist ein schwieriges Umfeld für ihn. Aber ich sage auch ganz klar, er wusste, worauf er sich einlässt. Also diese ganzen Problematik, muss man fairerweise sagen, die hat er zwar geerbt, aber die waren alle bekannt. Also er hat sich nicht in ein Nest gehockt und wusste nicht, was auf ihn zukommt, sondern das wusste man ganz genau, dass da sehr, sehr viele Baustellen, wie du es gesagt hast, offen sind. Und jetzt muss er, wie gesagt, den Helm anziehen und da mal die andere Baustelle schließen, ja.
Sind die Altlasten offen, die du genannt hast. Klar ist aber auch, dass man die Zukunft nicht aus dem Fokus verlieren darf. Heißt, wenn du jetzt einen Status bei einem Spieler wie Leon Goretzka hast, wo es einfach unklar ist, der jetzt auch in absehbarer Zeit nicht den Verein verlassen will, dann musst du natürlich für die Zukunft handeln. Einen Transfer, den er jetzt beispielsweise den Zuschlag nicht für bekommen hat, ist Xavi Simmons. Auch da gab es jetzt unter den Fans viel Kritik, während Eberl sich da jetzt mit Davis und Co. über Aufstiegsklauseln rumärgert, werden da die Wunschtransfers weggeschnappt. Da tütet Leipzig dann den Transfer mit rund 50 Millionen Euro Sockelablöse ein und die Bayern stehen ja so ein bisschen blöd da. Heißt auch da, Zukunftsausrichtung ist wichtig. Die Bayern müssen auch jetzt schon handeln, um zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben. Du hast den Stand relativ gut erläutert, ein paar Sachen, die offen sind, ein paar Sachen, die in Zukunft natürlich noch auf ihn zukommen könnten. Jetzt stellt sich die Frage, Sebastian, wie ernst ist jetzt denn die Lage? Die Vorwürfe, ich nenne es jetzt mal Vorwürfe, ohne es dramatisieren zu wollen, stehen im Raum. Es gibt wohl ein paar Sachen, mit denen man nicht ganz so zufrieden ist. Muss Eberl jetzt um seinen Job bangen oder was ist denn da der Status?
Nein, ich glaube nicht, dass er jetzt schon um seinen Job bangen muss. Also ich glaube, jetzt hat er noch Zeit, es wird alles entschlossen werden. Wie geht er rein in die nächste Transferperiode oder was macht er in der nächsten Transferperiode? Jetzt im Winter hat ja noch niemand wirklich was von ihm erwartet. Es geht jetzt halt darum, dass er einfach diese Vertragsverlängerungen jetzt mal rumbringt, um dann zu schauen, dass er die Neuzugänge an Land zieht. Du hast den richtigen genannt schon mit Xavi Simmons. Da hieß es immer, zu teuer, schwierig. Jetzt finde ich den Deal, den Leipzig gemacht hat, überhaupt nicht teuer für so einen Spieler. Ich weiß nicht, ob die Bayern da zeitweise dann wieder das Interesse verloren haben. Ich glaube, was gefährlich werden kann für Eberl, ist eben wirklich dieses Zögern, dass er sagt immer, er möchte das alles in Ruhe angehen. Ich glaube halt, dass seine Vorgesetzten, und die sollen ja jetzt genau auf ihn schauen, so ist es ja auch immer in der Wirtschaft, in einem Job, dass die Vorgesetzten schauen, wie man denn so arbeitet. Und zurzeit liefert er halt einfach keine Ergebnisse. Und ich glaube, gerade die Leute im Aufsichtsrat, namentlich Uli Hoeneß oder Herbert Hainer, die haben halt eine andere Philosophie. Uli Hoeneß war nie einer, der immer gesagt hat, wir müssen das in Ruhe anschauen. Er war auch oft emotional, hat schnell gehandelt. Und Herbert Hainer kommt halt auch, war ein CEO bei einem DAX-Unternehmen, bei Adidas. Ich glaube, da ist die Taktung halt auch ein bisschen anders. Dann lässt man sich nicht so viel Zeit, um Probleme anzugehen oder verhandelt auch in beide Seiten so offen. Was mir irgendwie immer zu denken gibt bei Max Eberl ist, dass er jedes Mal betont, in diesen Vertragsgesprächen ist wichtig, dass jeder am Ende glücklich rausgeht. Also der FC Bayern, der Spieler und sein Berater. Ich glaube halt, dass Uli Hoeneß das überhaupt nicht so sieht. Und wenn der solche Aussagen hört, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sein Kopf ein bisschen rot wird am Tegernsee. Weil Uli Hoeneß hat halt immer geschaut, dass der FC Bayern nach so einer Verhandlung glücklich ist. Und eigentlich sollte Max Eberl mit seinem Job auch schauen, dass der FC Bayern nachher mit dem Ergebnis zufrieden ist und eben nicht der Berater von Alphonso Davies. Wahrscheinlich sogar ein bisschen im Gegenteil. Es wäre ganz gut für den FC Bayern, wenn der Berater von Alphonso Davies nach so Vertragsverhandlungen nicht sonderlich glücklich wäre. Und ich denke, da hat er ein bisschen eine andere Einstellung als die Bosse. Das kann man jetzt, muss man nicht unbedingt bewerten. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen sozialer oder ist dann irgendwie für eine bessere Stimmung zu haben. Aber letztlich ist halt in einem Wirtschaftsunternehmen, wird nachher auf die Ergebnisse geschaut und da kann er aktuell keine Ergebnisse liefern. Ich glaube, es wird ihm noch Zeit gegeben. Aber ich denke zum Beispiel, dass man sich bei Joshua Kimmich schon viel zu viel Zeit gelassen hat. Und ich denke, dass die Bayern Oberen, also seine Vorgesetzten, der Aufsichtsrat, da ganz genau sehen, weil sie solche Situationen auch schon kennen, vielleicht besser kennen als er. Joshua Kimmich, ich glaubt relativ sicher zu wissen, was Joshua Kimmich gerade macht. Der redet mit den anderen Vereinen, die Interesse haben könnte, holt sich jetzt Angebote ein und lässt sich eben nicht die Zeit. Und Max Eberl ist jetzt eigentlich in der Causa Kimmich dazu verdonnert, zu warten, bis Joshua Kimmich kommt und sagt, schau her, das liefert mir, das würde mir Real Madrid zahlen, das würde mir der FC Barcelona zahlen, das würde Liverpool zahlen, geht ihr da mit oder nicht, sonst gehe ich weg. Und das heißt, Max Eberl hat eigentlich durch dieses lange Zögern hat er für mich in den Verhandlungen das Zepter des Handelns aus der Hand gegeben und muss jetzt immer darauf warten, wie reagieren die anderen und wie reagiert die Spielerseite. Und ich aus der Erinnerung weiß ich, dass, oder aus der Geschichte weiß ich, dass Uli Hoeneß halt ganz anders gehandelt hat in solchen Situationen. Und wir wissen alle, wie mächtig das Wort von Uli Hoeneß noch im Verein ist. Und ich denke, er wird sich sowas nicht lange anschauen. Ich weiß nicht, ob es da schon mal ein Gespräch gab, ob sie vielleicht mal mit Eberl geredet haben oder ob sie dann gleich handeln. Als Fazit, ich glaube nicht, dass jetzt sein Job in Gefahr ist, aber ich glaube, es wird natürlich, und da muss man kein Prophet sein, wenn man den Kicker-Bericht liest, das kann man sich auch denken, die werden natürlich schauen, was liefert er. Und ich denke auch, dass es da kritische Stimmen geben wird im Verein, eben weil die Ergebnisse noch nicht da sind und weil alles sehr, sehr lange braucht.
Ja, ein Unterstützer bei den Bayern verliert man schnell. Wenn wir uns zurückerinnern, Uli Hoeneß stand eigentlich lange Zeit hinter Thomas Tuchel, hinter Namen wie Niko Kovac. Und am Ende reißt dann auch für Uli Hoeneß nicht, wenn es nur Rückendeckung von ihm gibt. Wie du angesprochen hast, gibt es da natürlich noch ein paar andere Interessentengruppen in
München. Und nicht nur die Trainer, ganz kurz, auch hinter Oliver Kahn. Und das ist ja genau das Problem auch bei Max Eberl. Oliver Kahn hat Uli Hoeneß immer vorgeworfen, dass er nicht mal angerufen hat am Tegernsee. Dann hat man gedacht, okay, Max Eberl wird da immer bei seinem Nachbarn am Tegernsee anrufen. Aber jetzt wirft man ihm gerade vor, er spricht zu wenige Dinge ab. Ich denke einfach, dass Uli Hoeneß vor allem da ein bisschen mehr involviert sein will. Und man hätte gedacht, dass Eberl das jetzt gerade macht. Aber anscheinend scheint es da auch ein bisschen zu kriseln. Und das ist gefährlich beim FC Bayern.
Ja, spannende Zeiten, die bevorstehen. Klar ist aber auch, dass der sportliche Erfolg natürlich auch ein Riesenkriterium oder ein Riesenbewertungspunkt seiner Arbeit ist. Wenn der sportliche Erfolg da ist, dann kann man sich vielleicht hier und da auch ein paar Sachen erlauben, nenne ich es jetzt einfach mal, selbst wenn die Vertragsverhandlungen dann vielleicht nicht auf Anhieb bestens funktionieren. Und die sportliche Perspektive hängt ja auch maßgeblich mit der Champions League zusammen. In der Champions League sind wir jetzt auch schlauer geworden. Die Playoffs wurden gelost auf eine sehr interessante Art und Weise, wo Thiago als Losfee agiert hat und den Bayern vermeintlich das leichtere Los gebracht hat mit Celtic Glasgow. Das will ich natürlich jetzt nicht zu vorlaut rausposaunen, denn auch Manchester City war jetzt nicht in der besten sportlichen Situation, hat in der Champions League schlecht abgeschlossen. Der zweite potenzielle Gegner, den die Bayern jetzt aus dem Weg gegangen sind. Die Frage gebe ich auch an euch weiter. Celtic Glasgow, Jirko, gutes Los. Hat Thiago da wirklich Losglück beschert? Oder sagst du, hey, muss man dennoch vorsichtig sein?
Ja, es könnte jetzt ein Floskel-Talk werden die nächsten Minuten. Ich könnte sagen, natürlich muss man Respekt haben. Natürlich ist das ein Traditionsverein. Stimmung in Glasgow im Stadion ist hitzig. Das wissen wir alle und das wurde auch im Vorfeld gesagt, aber machen wir uns nichts vor. Das ist das einfachere Los. Ja. Natürlich muss Bayern erstmal das Los überstehen. Das steht aus der Frage, das ist ein sportlicher Wettbewerb. Und mit den Auswärtsauftritten in dieser Saison, ich sage da eben einfach nur Aston Villa und eben Rotterdam, verlieren sie auch gegen Glasgow, wenn sie so auftreten oder wenn sie Pech haben. Aber klar ist, Mensch, das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Also das ist dementsprechend für die Bayern auf jeden Fall ein Losglück. Das werden sie auch so niemals ausdrücken und niemals sagen. Aber ich denke, dass man doch auch erleichtert ist. Also Manchester City in den Playoffs, das wäre ein Super-GAU gewesen. Ich glaube, da wäre an der Siebener Straße schon der ein oder andere Verantwortliche doch nochmal mit seinem Stuhl in Schwitzen gekommen. Und jetzt hat man einfach nochmal die Chance, in die nächste Runde zu kommen oder eine deutlich größere Chance aus meiner Sicht. Und das ist auch finanziell wichtig, weil es einfach um sehr, sehr viel Geld geht. Geht auch um die Stimmung. Und wir alle wissen ja auch, oder zumindest als Bayern-Fan hofft man, dass je länger die Saison geht, dass die Formkurve nach oben geht, weil machen wir uns auch nichts vor. Die Bayern haben jetzt nach den drei Siegen zum Jahresauftakt in der Liga gegen die Formkurve eher nach unten. Also jetzt im Februar auf Man City zu treffen, die mit der Klasse, und man darf nicht vergessen, die haben fast 200 Millionen Euro im Winter in die Hand genommen für neue Spieler, die mit der Klasse einfach in zwei K.O.-Spielen jeden besiegen können. Also die spielen auch keine Sterne vom Himmel, auch nicht in der Premier League. Aber wie gesagt, die haben so viel individuelle Klasse, dass sie in so zwei Spielen auch die Bayern mal ganz schnell an die Wand spielen können. Von da gesehen bin ich froh, ich bin erleichtert. Grüße gehen raus an Thiago. Hat er echt gut gemacht und ich freue mich dennoch auf die Spiele. Und um es dann wieder sportlich abzuschließen, man darf den Gegner nicht unterschätzen. Ja, das Spiel geht 90 Minuten und beziehungsweise 92 Minuten. Aber ich freue mich drauf und ja.
Ja, Sebastian, du hattest erst die Ehre in Rotterdam, die feurige Stimmung bei einem Heimspiel zu erleben. Jetzt geht es für die Bayern in Celtic erst auswärts ran und dann heim. Früher war das ein Vorteil mit der Auswärtstorregel. Heute, finde ich, ist das ganz diskutabel. Ja, was erwartest du vom Spiel und glaubst du, dass es den Bayern Probleme bereiten könnte, wenn man erst auswärts spielt?
Ja, ich bin auch froh, dass es Celtic geworden ist und nicht Manchester City, weil ich denke schon, dass Celtic die schlechtere Mannschaft ist als Manchester City, auch wenn City jetzt in der Krise ist. Sie sind auch die schlechtere Mannschaft als der FC Bayern, aber auch Feyenoord Rotterdam oder Aston Villa waren eine schlechtere Mannschaft als die Bayern und trotzdem haben die Bayern dann auswärts verloren. Wir wissen, die Stimmung ist heiß im Celtic Park, da kann was passieren und dann sagt man ja so landläufig, naja, im Heimspiel kann man dann noch was drehen. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Gefahr ist, weil die Bayern dann vielleicht, sollten sie jetzt 2-0 verlieren, sagen würden, ja gut, dann können wir 3-0 gewinnen, können wir auch 4-0 gewinnen in der Allianz Arena. Aber ich gebe zu bedenken, das hat man auch gegen Slovan Bratislava gesagt, da war dann irgendwie irgendwann nur noch die Frage, gewinnen die Bayern da 6-0 oder gewinnen sie 7-0 oder gewinnen sie 8-0? Und dann hat man sich doch relativ schwer getan. Also gegen so eine Mannschaft, die auch defensiv gut steht, gewinnt man nicht mal so leicht 2-0, 3-0, 4-0. Das heißt, man muss auch auswärts ein anständiges Ergebnis machen und darf dann nicht verlieren. Insofern besteht da schon Gefahr, aber alles in allem bin ich schon sehr, sehr froh aus Bayerns Sicht, dass es nicht Manchester City geworden ist.
Ja, dann blicken wir gespannt drauf, wie die Bayern sich in den Champions League Playoffs schlagen. Auch die Gegner danach werden ja dann zugelost. Wir haben ja ein bisschen gegrübelt, wie das Ganze abläuft, aber klar ist, auch da steht schon fest, gegen den die Bayern dann antreten könnten. Viertelfinalgegner sind eben entweder Bayer Leverkusen, deutsches Spitzenduell oder eben Atletico Madrid, auch ein sehr unangenehmer Gegner aus der Vergangenheit. Auch da bleiben wir natürlich dann gespannt, was der weitere Verlauf der Champions League mit sich bringt. Kleist in der zweiten Februarwoche spielt dann Bayern gegen Celtic Glasgow. Da warten wir noch auf die genauen Termine. Die werden dann ja spätestens, ich glaube, bis Freitagabend festgelegt. Bis dahin haltet ihr euch natürlich auf dem Laufenden auf fcbinside.de und in der FCB Inside App. Und ja, sehen uns dann in der kommenden Woche erneut wieder zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Bis dahin, Servus.